NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und dem Schauspieler Nikolaus Ovtcharek. Seit über 30 Jahren gehört er zum Ensemble des Wiener Burgtheaters, ist vielfach preisgekrönt und wer ihn einmal hat erleben dürfen auf der Bühne oder vor der Kamera, wird ihn kaum vergessen. Ob als Danton, Inspektor Gideon Winter, Hermann Kafka oder Räuber Hotzenplotz. Soweit nur eine kleine aktuelle Auswahl. Dazu gibt es eigene Projekte, wie den gefeierten Thomas Bernhard-Abend Holzfällen mit der Musikbande Fra Nui. Herr Ovtcharek, ich freue mich sehr. Hallo nach Wien.
Hallo nach Hamburg.
Sie sitzen in Wien, in einem Studio, ich in Hamburg. Das heißt, wir können uns leider nicht sehen. Wir haben vorher telefoniert und ich habe dann gesagt, beziehungsweise ich müsste wahrscheinlich sagen, behauptet, dass ich aber ja immerhin wisse, wie Sie aussehen. Sie haben dann geantwortet, das sei sehr verschieden. Vielleicht können Sie mir mal so einen Eindruck geben. Was ist heute Ihr Look? Sonnenbrille im Haar oder sowas in der Art?
Na, ich habe gerade eine Brille auf. Ich habe sehr viele Brillen. Ich habe aus irgendeinem Grund einen bestimmten Brillenfetischismus. Ich habe die sogenannte Premierenfeier-Abwehrbrille auf. Das ist eine leicht getönt, leichter Verlauf, von der ich mir hoffe, dass mich die Leute nicht ansprechen auf Premierenfeiern, auf die ich sowieso nicht mehr gerne gehe oder es vermeide oder gar nicht gehe. Die habe ich auf und ich habe eine sehr unentschiedene Frisur. Unentschieden deswegen, weil ich noch Dreharbeiten hatte bis Mitte März. Da habe ich meinen ersten Gestapo-Mann gespielt. Ich habe noch nie einen Nazi gespielt und hatte eine dementsprechende Frisur. Und das nächste Drehprojekt, das ich habe, da soll ich eine sehr unentschiedene, leicht verwahrloste Frisur haben. Zudem trage ich im Moment auch für die nächste Produktion einen Vollbart, der mittlerweile weiß ist. Ich gefalle mir nicht, aber das macht ja nichts.
Nach Hamburg kommen Sie jetzt mit der Romanmusikalisierung Holzfällen zusammen mit dem Tiroler Kammermusikensemble Musikbanda Fra Nui. Die waren übrigens auch schon mal in dieser Sendung zu Gast. Sie lesen, musizieren diesen Text von Thomas Bernhard. Gibt es da ein bestimmtes Outfit, was Sie brauchen?
Ja, ich habe eine bestimmte Brille auf. Ich habe ja, wie gesagt, viele Brillen. Das ist eine relativ schräge, seltsame Brille. Aber die trage ich auch privat. Aber ich habe immer die Brille bei der Lesung auf. Und außerdem sind wir alle schwarz gekleidet, nicht sehr festlich. Man schaut uns eher bei der Arbeit zu. Und auf dem Herzen tragen wir ein weißes Kreppband. Das hat mich auch erst gewundert. Aber es gab wohl ein Fotoshooting von der Musikbanda Fra Nui, wo man dann auf den Fotos die Logi, ist das die Mehrzahl von Logos, die Logos gesehen hat. Also da stand dann, was weiß ich, halt eine Kleidermarke und das war dann ein Problem. Und ab dem Moment haben sie sich das immer überklebt und das ist jetzt so das Erkennungszeichen. Also wir sehen alle gleich aus. Wir sind ein Ensemble sozusagen.
Musik von Fra Nui hören wir auch noch im Laufe der Sendung. Los geht's aber jetzt erstmal mit Mozart. Sie haben sich gewünscht, die Ouvertüre aus der Entführung aus dem Serail.
Ich durfte mal mitspielen in der Entführung aus dem Serail. Die Idee war, dass die Wiener Staatsoper die Entführung aus dem Serail im Burgtheater aufführt, weil die Wiener Uraufführung, die war im Burgtheater, nur stand das Burgtheater an einer anderen Stelle in Wien, auf dem Michaelerplatz, und hatte auch eine andere Akustik. Also für eine Oper eignet sich das Burgtheater nicht. Dazu ist es, wie man so sagt, zu trocken. Da war ich Bassa Selim und die Philharmoniker haben gespielt. Philipp Jordan hat dirigiert. Meine Konstanze war die große Diana Damrau. Und ich hatte halt den Luxus, ich stand auf der Bühne und habe die Wiener Philharmoniker gehört, wie sie Mozart spielen. Und neben mir war eine Weltklasse-Sängerin. Und es war ein Live-Konzert sozusagen für mich. Also hat mich sehr berührt jedes Mal, diese fantastische Musik zu hören.
Jetzt haben Sie sich aber das Chamber Orchestra of Europe unter Yannick Nézet-Séguin gewünscht.
Von der Aufführung gibt es keine Aufnahme, muss ich sagen. Ich habe mir verschiedene Aufnahmen angehört. Und die hatte was, das hat einen anderen Klang, der mir gefällt. Es hat was leicht Britisches, finde ich.
Thank you.
NDR Kultur à la carte mit dem Schauspieler Nicolas Ovčarek. Sie haben gerade gesagt, es hat was leicht Britisches. Nun muss man natürlich vorsichtig sein mit den Briten und den Iren, aber Ihre Mutter hat ja irische Wurzeln. Rührt daher vielleicht auch bei Ihnen so eine gewisse Vorliebe für bestimmte Klänge?
Nein, gar nicht. Also meine Mutter hat nicht nur irische Wurzeln, sie ist Irin. 1939 in Dublin geboren und mit 18 ausgewandert nach Kanada. Auch Opernsängerin gewesen und hat in Kanada studiert, in Toronto, und kam dann mit, denke ich, 25, 26 Jahren nach Wien, weil sie dachte, dass in Wien alle Walzer tanzen auf der Straße, und hat die Meisterklasse am Konservatorium gemacht und da meinen, wie sie sagt, misratenen Vater kennengelernt. Und naja, bin jetzt kein irischer Nationalist, aber auch das Britische, das Anglophile, sagen wir so, ist mir nah. Aber auch das Ostische, muss ich sagen. Bin ja so beides, ne? So gebürtiger Wiener. Und Wien war ja mal die Hauptstadt eines großen Reiches, die sehr, sehr westlich gelegene Hauptstadt eines östlichen Reiches. Und ich bin zwar hier geboren, aber in der Schweiz aufgewachsen. Vornehmlich und eigentlich erst mit 15 nach Wien gekommen, aufgrund des Berufes meiner Eltern, die beide Opernsänger waren. Und mein Vater hat dann ein Engagement bekommen an die Wiener Volksoper. Sein Traumhaus waren ja eher beheimatet in der leichten Muse, meine Eltern, also in der Operette. Das ist nebst dem, sagt man oder sagte man so, nebst dem Gärtnerplatztheater in München, war das so die erste Adresse. Und wir sind nach Wien gezogen und ich kam mit einem Schweizer Akzent nach Wien. Ich konnte überhaupt kein Wienerisch, obwohl ich eigentlich, hat man mir immer gesagt, du bist ein Wiener. Und kam ich so nach Wien, war natürlich dann auch ein Ausländer. In der Schweiz war ich auch ein Ausländer. In der Schweiz war ich der Österreicher, in der Ostschweiz. Naja, dann kam ich nach Wien. Und habe eigentlich da erst gelernt, Wiener zu sein, und jetzt gelte ich als Urwiener, der ich eigentlich gar nicht bin.
Finden Sie das denn gut? Also fühlt sich das dann fein an?
Das ist ja mir auch. Auch das ist mir relativ, verzeihen Sie, wurscht.
Das ist aber dann vielleicht eine ganz gute Voraussetzung, um sich mit Thomas Bernhard auseinanderzusetzen, oder?
Ich habe mich ja komischerweise, ich habe mich schon ein bisschen beschäftigt gehabt. Ich kam ja nach Wien. Das war, denke ich, das Jahr des Heldenplatz-Skandals. Klaus Peymann war gerade in Wien angekommen. Thomas Bernhard hatte ja auch eine Hassliebe zu Wien und zu Österreich. Aber er hatte auch eine Liebe. Also ich empfinde ja mehr eine Liebe zu Österreich und weniger Hass. Ich bin durchaus kritisch, was Österreich anbelangt, aber ich bin eigentlich froh, angekommen zu sein.
Holzfällen, diesen Roman, den Sie sich jetzt vorgenommen haben für Ihren Theaterabend mit der Musikbanda Franui, ist ja eine großartige, leidenschaftliche Schimpftirade. Es macht schon beim Lesen wahnsinnig Spaß. Aber damals, das Buch ist 1984 erschienen, also kurz bevor Sie nach Wien kamen, war es auch ein Riesenskandal. Also viele Wiener fühlten sich vorgeführt, beschimpft, haben Klage eingereicht. Das Buch wurde verboten, eben als Abrechnung gelesen, unter anderem auch mit dem Burgtheater, dieser grauenhaften Dichtervernichtungs- und Schreianstalt, der Sie ja nun doch schon über 30 Jahre angehören. War das auch so ein besonderer Spaß, dann jetzt in diesen Text einzusteigen?
Naja, wir haben ja auch jetzt, also im vergangenen Herbst, den Antritt einer neuen Direktion. Das wird ja auch in diesem Roman die Direktion des Wiener Burgtheaters, die jeweilige, beschimpft, die man ja so Bernhard nach 2 bis 3 Jahren ist sie nichts mehr wert und wird aus der Stadt gejagt. Und das ist natürlich, also zeugt von einem großen Humor von Herrn Bachmann, dass er das zu Beginn seiner Amtszeit zugelassen hat. Absurd ist wirklich, dass das vor 40 oder 41 Jahren so ein Skandal war, aber viele Buchveröffentlichungen und Stückveröffentlichungen und Premieren von Thomas Bernhard waren Skandale. Die Bücher haben sich dann umso besser verkauft, muss man sagen. Also angeblich wurde Holzfällen, es werden ja in Holzfällen mit anderen Namen, aber real oder wurden real existierende Persönlichkeiten benannt, beschrieben, die sich erkannt haben, geklagt haben. Dann hat man sich juristisch geeinigt und dann hat das einen rasenden Absatz erzielt. Absurd, heute lacht man darüber. Heute muss man schmunzeln, weil man sich erkennt und fühlt sich, denke ich, nicht so angegriffen. Oder die Leute existieren nicht mehr oder die Leute haben sich verändert. Aber auch das soll sich doch der Zusehende denken. Ich stehe ja nicht so sehr auf Modernismen oder Aktualitäten, weil so toll ist ja unsere Zeit nicht, dass man unbedingt immer den Weg ins Jetzt finden muss. Ich bin da eher konservativ.
Und trotzdem findet man ihn dann ja vielleicht für sich.
Ja, aber das soll ja jeder für sich finden. Jeder Zusehende soll das ja für sich klären. Das muss ich ihm ja nicht auf die Nase binden.
War es denn für Sie klar von Anfang an, dass Sie das mit Franui zusammen machen wollen? Also wirklich so als, ich sag's jetzt mal, ich weiß gar nicht, theatermusikalisches Projekt?
Also mir war es sofort klar, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass Franui an mich herangetreten ist. Und ich habe mich aber dann lange damit beschäftigt. Es ist weder eine Lesung noch eine szenische Lesung, noch ist es ein Konzert. Wie Sie richtig gesagt haben, Frau Weise, ist es ein Theaterabend. Also es ist nicht Musik und Text sich abwechselnd. Es geht so ineinander über, es ist ineinander verschränkt, es befördert sich gegenseitig, es konterkariert sich, es beschreibt.
In welchem Zustand sind Sie, wenn Sie das Lesen, Sprechen, Rezitieren? Ist das auch so ein Flow dann?
Es ist im besten Fall ein Flow. Wir sind sehr, die 10 Musiker und ich, wir musizieren eigentlich miteinander. Wir nehmen voneinander ab, wir hören aufeinander. Es ist ein sehr sinnlicher Vorgang. Ich bin sehr konzentriert, denke ich. Es ist ein Flow, im besten Fall ein Flow, ein Schweben. Das, was man ja als Schauspielender immer sucht, das Fliegen.
Vielleicht können Sie mir gleich erzählen, wie oft das gelingt. Wir hören jetzt erstmal Franui mit Bolero. Ist das eine Musik, die auch erklingt an dem Abend?
Der Bolero wird im Roman von Bernhard erwähnt, wird bei einer Totenfeier gespielt. Und das ist eine Abwandlung, eine musikalische Abwandlung des Bolero von der Musikbanda Franui. Thank you.
ganz eigene Form des Bolero hat Franui da gefunden. Auch das ein Wunsch von Nicolas Ovčarek. Wie oft sind Sie denn schon geflogen beim Spielen?
In über 30 Jahren schon ein paar Mal. Aber halt nicht so oft. Deshalb will man das Erlebnis ja wieder haben. Aber ich glaube, dass das Publikum das spürt, wenn etwas fliegt. Wenn etwas nicht mehr ganz greifbar ist, wenn man nicht das Erprobte nur zeigt, sondern wenn in dem Moment, in dem man zusieht, wirklich noch was passiert, was man nicht ganz fassen, nicht ganz beschreiben kann. Man ist in diesem Zustand auch leicht dissoziiert, man ist leicht aus seinem eigenen Körper so halb draußen. Und das wir sonst mit Drogen und Alkohol versuchen, gelingt dann im besten Fall beim Theaterspielen. Dass man sich ein bisschen von sich selbst entfernt und Gefäß ist und dass etwas durch einen durchwirkt. Das gilt es zu erreichen. Das ist dann das Schönste, was es gibt. Da kann dir nichts passieren.
Dazu brauchen Sie natürlich Mitspielerinnen, Mitspieler, aber ja auch einen Menschen, der Regie führt. Ich fand das ganz interessant. Am Burgtheater ist noch zu sehen in dieser Saison Dantons Tod von Büchner, Sie als Danton in der Regie von Johann Simons. Als Sie darauf schon mal angesprochen worden sind, haben Sie aber gesagt, das ist doch kein Regisseur, das ist ein Künstler.
Ja, das war nicht despektierlich gemeint.
Nee, so habe ich es auch nicht verstanden.
Es geht über einen Regisseur hinaus. Natürlich beherrscht der Mann sein Handwerk. Was auch nicht immer passiert. Das meine ich despektierlich. Aber das geht darüber hinaus. Also Castorf ist auch so jemand. Frank Castorf, den würde ich auch eher als Künstler bezeichnen. Johann Simons sagt über sich selber, ich bin kein Regisseur, ich bin ein bildender Künstler. Das heißt, er erzählt Dinge nicht aus. Er stellt was zur Verfügung, wie bei einem Bild. Und man kann sich selber sein Urteil machen. Entlastet dich als Schauspieler, weil er sagt zum Beispiel auch, es geht nicht um richtig oder falsch, es ist ein Versuch. Eine Theateraufführung ist nur ein Versuch. Es muss nicht perfekt sein.
Würden Sie sich trotzdem, so wie Sie es gerade gesagt haben, als Schauspieler bezeichnen oder auch dann als Künstler?
Oh, nein. Da bin ich, wenn ein Schauspieler sich als Künstler bezeichnet, da werde ich immer skeptisch. Wir Künstler. Ich schäme mich schon zu sagen, wenn man mich nach meinem Beruf fragt, dass ich Schauspieler bin.
Aber Sie sind sogar Kammerschauspieler.
Ja, das schäme mich. Ich freue mich auch, aber ich schäme mich auch.
Wieso schämen Sie sich?
Das ist irgendwie ja kein Beruf. Also Künstler, wir sind ja, wenn man von Kunst sprechen will, sind die Schauspieler in einer reproduzierenden Kunst tätig. Also wir arbeiten nach einer Vorlage, wir produzieren oder wir sind nicht aus uns heraus künstlerisch tätig, wie ein Maler, ein Schriftsteller, ein Musiker. Wir sind quasi im besten Fall Gefäß. Manchmal entsteht sowas wie Kunst, eben wenn was Unwägbares entsteht, wenn ein Flug entsteht, wenn es nicht mehr greifbar oder beschreibbar ist. Dann ist man vielleicht so für wenige Sekunden Künstler. Aber ansonsten sehe ich den Beruf schon als ein Handwerk, das zu erlernen ist. Und dass man erlernen sollte. Es ist ja auch ein Unterschied zwischen einem Filmschauspieler und einem Theaterschauspieler. Im Theater geht es eher um eine gewisse Versendung, beim Film um eine Verinnerlichung, also eine völlig andere Technik. Profitiert aber beides voneinander. Aber Künstler, ich weiß nicht, Hochstapler ist besser. Aber man kann ja nicht sagen, ich bin Hochstapler vom Beruf. Aber ich bin eigentlich Hochstapler. Na, da fühle ich mich wohler, wenn ich Ihnen das sage. Hochstapler.
Haben Sie einen der berühmtesten der Literatur, Felix Krull, eigentlich mal gespielt? Ich glaube nicht, ne?
Nein, ich habe Felix Krull noch nicht gespielt, aber ich habe im Film, in dem Film Die Bekenntnisse des Felix Krull von Detlef Buck mitwirken dürfen und habe einen kriminellen Hotelangestellten gemimt. Wie man hier auch immer wieder sagt, in Wien.
Das klang gerade so, Sie haben mitspielen dürfen.
Das war jetzt sehr wienerisch. Das war leicht sarkastisch.
Wonach entscheiden Sie denn eigentlich, ob Sie es machen möchten, ob Sie es machen möchten oder nicht? So?
Ob es gut ist. Nur ob es gut ist. Und das ist selten. Was mich wirklich an meinem Beruf interessiert, wie funktioniert das, wie geht das, beschäftigt mich heute noch. Wie gehe ich gut mit mir um, wie kann ich damit mit einer Vorlage umgehen, damit ich in eine Freiheit komme. Mich interessiert nur Qualität, nur. Mir ist mein Status relativ egal. Ich möchte unterschiedlich sein, ich möchte nicht einordnenbar sein. Und mich interessiert Qualität und was Qualität erreichen kann. Geht nicht immer gut. Man hat natürlich auch Misserfolge oder greift daneben. Aber mein Instinkt entscheidet. Es ist eher eine Instinktsache. Aber die Basis ist, ob etwas Qualität hat oder eine Situation interessant ist, die zu spielen ist.
Wir hören nochmal Musik. Sie haben sich gewünscht, Josef Bierbichler, auch das ein großer Schauspieler und endlich stirbt die Sehnsucht doch, von Hans Eisler.
Ich habe mittlerweile einem Freund, einem Opernsänger, Georg Nigl, einen Abend gemacht an der Wiener Staatsoper, der hieß Die letzten Tage der Menschlichkeit, Fragezeichen, also Anklang nehmend auf den letzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus. Und wir haben Texte aus den letzten Tagen der Menschheit kombiniert unter anderem mit Eisler, und dieses Lied, das ich nicht kannte, hat der Georg Nigl gesungen, und das hat mich sehr berührt. Und auf der Suche, da es davon auch keine Aufnahme gibt, bin ich auf diese Aufnahme gestoßen, die ich fantastisch finde, weil der Bierbichler das so zart singt und auch die Instrumentalisierung gefällt mir wahnsinnig gut. Und das ist ein großes Stück Musik, finde ich.
Und endlich stirbt die Sehnsucht doch, wie Blüten sterben im Kellerloch, die täglich auf ein bisschen Sonne warten. Die Tiere sterben, die man lieblos hält, und alles Unbetreute in der Welt. Man fragt nicht mehr, wo wird sie sein? Ruhig erwacht man, ruhig schläft man ein. Wie in verwehte Jugendtage blickst du zurück, und irgendjemand sagt dir leise, es ist ein Glück. Da denkt man, dass es vielleicht wirklich so ist, wundert sich still, dass man doch nicht froh ist.
NDR Kultur à la carte, Josef Bierbichler und das Ensemble Modern mit Und endlich stirbt die Sehnsucht doch von Hans Eisler. Sie haben vorhin schon gesagt, Nikolaus Ovčarek, dass Sie es nicht mögen, wenn Theaterstoffe aktualisiert werden oder man immer wieder danach sucht. Wie wichtig ist Ihnen denn trotzdem ein politischer Kontext Ihrer Arbeiten?
Naja, um es genauer zu erklären. Es stellt sich immer ein politischer Kontext her und ein aktueller Kontext. Wenn ich dann noch eine Ideologie drüber pfropfe oder den aktuellen Kontext noch betonen möchte, hat ja das Publikum nichts zu tun. Überlasst es doch dem Publikum, einen aktuellen Kontext herzustellen. Und wenn es nur ist, dass man sagt, damals war es besser oder jetzt ist es besser, sehe ich. Ich rede nicht von einem verstaubten Theater, nur ich bin als Zusehender, bin als Zusehender verstimmt, wenn mir da was aufoktroyiert wird. Das ist alles. Das meine ich auch mit konservativ. Ein gutes Stück Literatur ist immer aktuell. Und ist immer modern.
Sie haben ja eingangs mit Blick auf Ihre Frisur schon angespielt auf die Dreharbeiten, die Sie gerade abgeschlossen haben. Sternstunde der Mörder, das ist eine ARD-Produktion nach dem Roman von Pavel Kohut. Sie haben so vorhin gesagt, fast so ein bisschen einfach, und doch lag da ganz viel drin in dem Satz, ich habe zum ersten Mal Nazi gespielt.
Naja, ich bin relativ groß und blond. und habe aber noch nie Nazi gespielt. Sehr viele Schauspieler haben schon Nazis gespielt. Es war jetzt mein erster. Mit großem Respekt.
Und wie gehen Sie als Schauspieler dann da rein in die Vorbereitung für so eine Figur?
Gut, es gab ja sehr, sehr viele Nazis und die waren alle sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichsten Biografien. Also ich habe auch das relativ sarkastisch gemeint. Bei dieser Figur, die eine fiktionale Figur ist, aus einem Roman, stand im Vordergrund, dass der Mann, es spielt in den letzten Kriegstagen dieser Roman, 1945 in Prag, im deutsch besetzten Prag. Und dieser Mann ist relativ kriegsmüde bereits. Auch das gab es natürlich. Weniger ideologisiert, als man meinen würde. Er war zwar in der Gestapo und ist aufgestiegen, war aber eher oder ist eher ein Detektiv als ein Ideologe und trifft auf einen tschechischen Polizisten der Protektoratspolizei und ist beauftragt, die tschechische Protektoratspolizei auszuspionieren, um herauszufinden, wer denn die möglichen Aufständischen innerhalb der tschechischen Protektoratspolizei sind, verliebt sich in eine Deutsche, nähert sich aber immer mehr den Tschechen an und steht so zwischen den Stühlen. Das Ganze endet, wie der Titel schon sagt, relativ letal. Also man versucht sich geschichtlich zu bilden, man geht in die eigene Familie und guckt da mal nach, wie war das eigentlich oder wie könnte das gewesen sein. Und das ist vielleicht die Schwierigkeit. Ich sehe mich ja immer als Anwalt der Figur, die ich da zu spielen habe und will nicht unbedingt eine Kritik mitspielen. Die soll ja das Publikum haben oder möglichst hin und her gerissen sein. Andererseits will ich so einen Menschen auch nicht entlasten, aber er muss ja im Recht sein.
Sie haben gerade gesagt, man schaut auch in seiner eigenen Familie. Was haben Sie da entdeckt?
Ja, wie gesagt, meine Mutter ist Irin. Mein irischer Großvater, der im 19. Jahrhundert geboren wurde, ein sehr alter Vater war, hat im Ersten Weltkrieg auf britischer Seite gekämpft und war Botenfahrer hinter den französischen Linien gegen die Deutschen. Und mein österreichischer Großvater hat im Zweiten Weltkrieg in Finnland gekämpft und war meiner Ansicht nach bei der SA. Und da findet man dann auch irgendwann mal Fotos und darüber wurde aber nie geredet innerhalb meiner Familie. Man wusste, ja, der Großvater war im Krieg und kam komplett kaputt, psychisch kaputt nach Hause, aber darüber wurde nicht geredet. War dann, wie auch so viele, glühender Sozialdemokrat, also erst Nationalsozialist und dann glühender Sozialdemokrat. Und glühender Kreisky, Bruno Kreisky, das war quasi unser Willy Brandt-Anhänger und wurde dann ein sehr milder, aber gebrochener alter Mann.
Können Sie solche, ja, ich sag's jetzt mal relativ neutral, Brüche im Lebenslauf dann nachvollziehen als Enkel?
Ja, natürlich. Ich kann das alles nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob wir uns alle jetzt, die wir jetzt in dieser Zeit leben, so heldenhaft verhalten hätten damals oder ob wir, also glaube ich nicht, das waren ja unsere Großeltern oder Urgroßeltern, also und die Tendenzen gibt es ja jetzt auch wieder, also dieses Thema ist sehr komplex. Wie würde ich mich in so einer Situation verhalten? Ich kann da sehr vieles nachvollziehen. Es ist alles nicht so einfach. Ich glaube, er hat Grauenvolles erlebt und hat dann die Seite gewechselt.
Das Veilchen von Mozart. Sie haben vorhin schon Georg Niegel erwähnt. Er singt jetzt, begleitet von, jetzt müssen Sie mir helfen, Alexander Gegerliefi. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich habe keine Ahnung, wie der Mann wirklich heißt. Gegerliefi. Gegerliefi klingt eigentlich gut. Was ist das für ein Name? Ist das ein georgischer Name? Ich weiß es nicht.
Auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt. Es war ein Herz,
80s Fahrenchen. Da kam ein junge Schäferin mit leichtem Schritt und muntem Sinn dahin, dahin die Wiese hin und sang. Ach, denk, das Fahrchen will, ich nur die schönste Blume der Natur, ach nur ein kleines Weilchen, bis mich das Liebchen abgepflückt und an den Busen matt gedrückt, ach nur. Ach nur ein Viertelstündchen lang. Ach, aber ach, das Mädchen kam und nicht in Acht das Falsche nahm. Er trat das arme Feichel, es sank und starb und freut sich noch und sterb ich denn, so sterb ich doch durch sie, durch sie zu ihren Füßen. Das arme Veilchen, es war ein herziges Veilchen.
Nikolaus Ovčarek, auch das war ein Wunsch von Ihnen. Haben Sie es sich gewünscht, weil Sie gerne Blumen mögen, Mozart mögen oder weil Sie gerne Georg Niegel mögen?
Viele Gründe. Blumen? Ja, mittlerweile mag ich Blumen sehr. Nein, ich habe letzten Sommer bei den Salzburger Festspielen Georg Niegel und August Diehl gesehen mit einem Programm. Und in diesem Programm kam auch dieses Lied vor, gesungen von Georg Niegel. Das Instrument, was wir gehört haben, ist ein sogenanntes Klavichord. Und auch das Instrument, was wir jetzt gehört haben, ist das Original-Klavichord, auf dem Mozart, denke ich, Così fan tutte komponiert hat. Also ein Instrument, für das dieses Stück eigentlich auch gedacht war. Es gab ja kein Klavier. Und das hat überhaupt keinen Resonanzraum, aber es hat einen ganz besonderen Klang, finde ich. Und der Georg Niegel ist ein Sänger, der nicht nur singt, sondern die Texte wirklich denkt. Es ist auch ein hervorragender, spielender Sänger. Und diese Nummer ist von einer Platte, die jetzt rauskommen wird, ich glaube jetzt im Mai sogar, auf der alles mit diesem Klavichord aufgenommen wurde. Und da geht eine Welt auf. Und ich finde es wunderschön gesungen.
Es hat Sie schon sehr geprägt, dass Sie auch aufgewachsen sind mit zwei singenden Eltern, oder? So ein ganz besonderes Gespür für Musik auch. Musik auch beim Spiel.
Das ist jetzt ein Thema. Habe die Nöte meiner Eltern schon kennengelernt. Das ist ja ein sehr, sehr grausamer Beruf, der Beruf des klassischen Opernsängers. Die waren ständig mit Stimme und Technik beschäftigt und wie kann man sie erweitern. Und mein Vater hat die Stimme verloren mit Mitte 40 aufgrund falscher Technik. Meine Mutter hat mit Mitte 40 aufgehört, weil es zu sehr, die Grausamkeit zu sehr auf die Nerven gegangen ist. Und die Nerven gehen ja durch den Kehlkopf durch, die meisten gehen durch den Kehlkopf durch. Und ich habe sie immer imitiert in ihrem Schmerz. Das war meine Art, damit umzugehen, wenn sie verzweifelt um 3 in der Früh in der Küche saßen und ich als Kind reinkam. Und dann habe ich sie halt ein bisschen nachgemacht. Ich bin halt in dieser Sängerwelt aufgewachsen. Das war auch faszinierend. Aber mir wurde dann aufgrund meiner Ironie, wurde mir eine gewisse Musikalität abgesprochen, was auch verhindert hat, dass ich Opernsänger wurde. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Also wenn die Musik weg ist, dann werde ich halt Schauspieler, weil mich diese Welt so fasziniert hat. Aber ich sehe auch das Spielen auf einer Bühne oder in einem Film sehe ich sehr musikalisch. Wenn es stimmt, stimmt es auch musikalisch, rhythmisch. Also ich kriege schon Zustände, wenn es musikalisch nicht stimmt, im Zusammenspiel. Wenn es nicht miteinander kreiert ist, kriege ich so meine Probleme. Dann werde ich möglicherweise biestig.
Und da braucht man dann aber Disharmonien genauso wie Harmonien, oder?
Ja, man braucht auch den Fehler. Also das lerne ich auch gerade. Ich habe einen Freund, der ist Maler, Degenhard Androlat in Hannover aufhältig. Und der hat mir, was mich für meinen Beruf sehr entlastet hat, mal gesagt, ein Bild, ein Gemälde braucht immer einen Fehler. Eine Disharmonie, weil durch den Fehler erkennst du die Schönheit.
Sie haben vorhin, als Sie das Klavichord beschrieben haben, auch von der Einfachheit geschrieben. Das scheint mir, wenn ich Ihnen zusehe, auch ein Ziel zu sein, einfach zu scheinen und alles andere drunter liegen zu haben.
Ja, ein einfaches Gemüt. Na, Einfachheit ist schon, Einfachheit erlaubt dem Betrachter oder dem Zusehenden oder dem Zuhörenden halt, dass die eigene Fantasie oder Projektionsfähigkeit größer sein darf als das, was man da sieht. Und diese Möglichkeit sollte man dem Publikum geben.
Welche Rolle spielen für Sie dabei die Augen oder die Blicke? Also das ist ja beim Film natürlich ein ganz anderes Thema als jetzt auf der Bühne, wo man, wenn man weit weg sitzt und nicht im Besitz eines Opernglases ist, ja die Augen der Spielenden da vorne im Regelfall nicht erkennen kann.
Also ich messe dem nicht so viel Bedeutung zu, weil dann würde ich ja auf Wirkung spielen. Na klar, es ist ein Wirkungsberuf, man spielt auf eine Wirkung, aber dann wäre es äußerlich. Also ich glaube eher, dass man sich der Kamera entziehen sollte. Man spielt ja auch mehr mit der Kamera. Und wir Menschen sehen uns sehr selten tief in die Augen. Und wenn sehr kurz. Weil es was sehr Fragiles ist. Und die Kamera erzählt das ja anders. Die Kamera schaut dir ja zu, wie du jemanden in die Augen siehst. Du schaust ja nie in die Kamera. Das darfst du ja nicht. Und dann entscheidet das der Schnitt. Aber ich glaube, so ein Blick ist was Kostbares. Und situationsabhängig, aber ich spiele jetzt da nicht auf Wirkung. Das ist dann Ihre Sache, was Sie in meinen Augen sehen.
Wir haben noch eine letzte Musik, Gustav Mahler. Aus dem ersten Satz ein Ausschnitt mit Musik Eterna unter Theodor Kurenzis. Auch das ein Wunsch von Ihnen, auch in genau dieser Aufführung.
Ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich dieses Konzert gemacht habe an der Wiener Staatsoper mit dem Georg Niegel und der Dirigent Wladimir Jurowski, der hat dazu Klavier gespielt und der hat dann zwei Abende später ein Konzert gegeben in Wien, eben mit bekannten Maler. Und ich war im Wiener Konzerthaus, ein wunderschöner Konzertsaal und habe diese Ouvertüre gehört und fand sie fantastisch. Und von dem gibt es auch keine Aufnahme, aber es gibt diese Aufnahme von Kurenzis, den ich einen sehr besonderen Dirigenten finde.
Thank you. Der Schauspieler Nikolaus Ovčarek ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Das war Maler, ein letzter Musikwunsch. Sie haben eingangs gesagt, Sie sind in einem Übergangsstadium der Frisur. Wo arbeiten Sie denn gerade drauf hin? Also was ist so die nächste große Rolle, die auf Sie wartet?
Ich weiß nicht, ob Sie das jemals gesehen haben. Es ist 13 Jahre her. Ich habe eine österreichische Serie damals gedreht, die hieß Braunschlag. Spielt in einem fiktiven Ort, der Braunschlag heißt. Es gibt sehr viele Ortschaften im Norden Österreichs an der tschechischen Grenze, die mit Schlag enden. Und Braunschlag war so ein Ort, das ist eigentlich Grenzland, da geht nichts durch, das ist von einer großen Abwanderung heimgesucht, es ist wunderschön, es sind wenig Menschen dort, es ist sehr viel Natur, ich habe da oben ein kleines Haus und in diesem Ort wird, damit der Tourismus angekurbelt wird, eine Marineerscheinung erfunden. Jetzt, 13 Jahre später, ist dem Meister, Regisseur David Schalko, eine neue Idee gekommen. Das war in Österreich ein Riesenerfolg mit wahnsinnigen Einschaltquoten. Jetzt wird das ein Zweiteiler, spielt 13 Jahre später. Und die neue Idee, also ich habe da einen Alkoholiker gespielt, der nicht sehr viel im Hirn hat, ein Disco-Besitzer ist und der ist befreundet mit dem Bürgermeister. Und die wollen halt irgendwie, dass da irgendwas los ist. Und jetzt erfinden sie, dass Braunschlag ein Themenpark wird und ins Jahr 1986 zurückversetzt wird. Darauf bereite ich mich gerade vor.
Nikolaus Ovčarek, die Zeit läuft ab. Ein spannendes Projekt. Auch an der Wiener Burg wird es neue Projekte geben in der kommenden Spielzeit. Wir schauen jetzt erstmal auf Holzfällen im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals. Morgen auf Kampnagel ab 19 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf weitere Projekte. Dankeschön.
Ich danke Ihnen vielmals, Frau Weise. Schönen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Das war NDR Kultur à la carte mit Katja Weise. Und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de oder in der ARD Audiothek.